Jeder, der Natur liebt, glaube ich, wird von Australien vom ersten Moment an begeistert sein. Als Fahrradfahrer, muss ich sagen, habe ich mir echt an den Kopf gefasst und mir gedacht, Junge, jetzt bist du da 70.000 Kilometer durch die ganze Welt Fahrrad gefahren mit lebensgefährlichen Überholmanövern in Australien und hast in deinem eigenen Land 75.000 Kilometer Radfernwege und bist nicht einen Kilometer durch Deutschland geradelt. Ich bin heute absoluter Deutschland-Fan, muss ich wirklich sagen, auch als Reiseziel.
Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Heute geht es einmal um Australien herum und zwar mit dem E-Bike. Diese Idee hat der Filmemacher und Reisefotograf Maximilian Semsch aus München umgesetzt. Er führte den ersten Langstreckentest der damals, und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, der damals neu erschienenen E-Bikes durch. Und diese Reise wurde dann schließlich zum Abenteuer seines Lebens. Außerdem möchte ich mit ihm über sein neuestes Projekt sprechen, mit dem E-Bike durch alle 16 deutschen Bundesländer und darüber, was diese Deutschlandreise für ihn so einzigartig gemacht hat. Also ich muss zugeben, dass ich mich vor diesem Gespräch noch nie genauer mit dem Thema E-Bikes beschäftigt habe und ja, also ich hänge natürlich mal wieder etwas hinterher, aber ich habe selbstverständlich auch mitbekommen, dass sie längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Etliche Freunde von mir sind mit E-Bikes unterwegs und nicht primär, soweit ich das beurteilen kann, weil sie faul oder schwach sind, sondern ja, weil sie damit umfangreichere Touren machen können und mit diesem elektrischen Rückenwind, wenn man ihn so nennen möchte, entspannter und länger und flexibler fahren können. Mit der Corona-Krise hat dieses Thema auch sicherlich nochmal zusätzlich an Relevanz gewonnen. Statt Sommerurlaub gab es da für viele Menschen eben ein neues E-Bike. Ja, und deshalb freue ich mich sehr, dass ich mit Maximilians Hilfe etwas schlauer werden kann und ihr hoffentlich auch. Und ich freue mich, dass wir den perfekten Sponsor für diese Folge gefunden haben, Bosch E-Bike Systems. Bosch hat sich zum Ziel gesetzt, die Mobilität der Zukunft voranzutreiben und bietet für jeden E-Biker das richtige Antriebssystem für den Einsatz im Alltag oder auch in der Freizeit. Es gibt vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Antriebseinheiten, Akkus und Displays und all das sorgt für ein herausragendes E-Bike-Erlebnis. Mit den innovativen Connected Biking-Lösungen wird dabei das Erlebnis E-Biken um eine digitale Dimension erweitert. Und egal ob zum Pendeln auf die Arbeit, für den Transport des Wochenendeinkaufs, den Familienausflug am Wochenende, kraftvolles Biken auf dem Trail oder auch, wie in Maximilians etwas extremerem Fall, bei einer Reise um Australien oder über Monate hinweg durch Deutschland. Und von diesen E-Bike-Abenteuern in Deutschland und Down Under wird er uns jetzt erzählen. Viel Spaß, los geht's. Südaustralien, Nullarbor Plain. Endlose Weiten, beeindruckende, aber zum Teil auch eintönige Landschaften und dazu Hitze und haarsträubende Überholmanöver, wenn es galt, an 60 Meter langen Roadtrains irgendwie vorbeizugelangen, also Lastwagen und dazu dann noch Wind und Roadkill, also plattgefahrene Tiere, die es ziemlich häufig gab. Das sind so einige Bilder, die mir in den Sinn kommen, wenn ich an meine ausgedehnten Touren durch Australien denke. Allerdings muss ich dazu sagen, ich war komfortabel mit dem Auto unterwegs und auch das war zum Teil schon anstrengend. Und du hingegen, lieber Maximilian, du warst mit dem Fahrrad in Australien unterwegs, genauer genommen mit einem E-Bike und zwar 16.000 Kilometer. Zunächst einmal, hallo Maximilian, es freut mich sehr, dass du da bist.
Hallo lieber Erik, danke für die Einladung und ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Ich habe ja gerade schon ein paar meiner Assoziationen beschrieben. Welche Bilder kommen dir denn als erstes in den Sinn, wenn du an deine große Australienreise zurückdenkst?
Ja, da warst du, hast du schon wirklich viele Punkte genannt. Hinzu kommt vielleicht noch ja die wirklich große Hitze und auch nicht zu vergessen so die Buschfliegen und sehr viele Insekten, die dir das Leben teilweise etwas schwer machen können in Australien. Und jeder sagt ja bei Australien, wenn er an Australien denkt, oh mein Gott, die ganzen giftigen und tödlichen Tiere. Ich glaube, mit denen hat man dann weit weniger Probleme als mit kleinen, harmlosen Insekten, die einem so ein bisschen das Leben zur Hölle machen können.
Oh ja, die Buschfliegen, die hatte ich schon fast wieder verdrängt aus meiner Erinnerung. Das stimmt, das ist eigentlich eine der Hauptwidrigkeiten. Also ohne Fliegennetz geht dann ja oftmals in einigen Gebieten gar nicht so viel, ne?
Nee, absolut. Also das, also dieser 5 $ Fliegenhut, den wir ganz am Anfang der Reise besorgt haben, war mit eines der wichtigsten Utensilien. Also das ist ein Hut und dann geht halt das ganze Netz einmal runter bis an den Hals. Und den hat man mehr oder weniger vom ersten bisschen Licht bis Sonnenuntergang auf. Und beim Fahrradfahren war es so, also so ab 20 km/h, was man mit dem E-Bike eigentlich auch ganz gut schafft, war es so, dass die Fliegen nicht mehr im Gesicht landen konnten. Die sind allerdings immer dann so ein bisschen als blinder Passagier hinten auf dem Rücken mitgefahren. Und sobald man dann angehalten hat, hat es genau 3 Sekunden gedauert und diese 300 Fliegen waren von deinem Rücken wieder im Gesicht.
Okay, aber sie sind jetzt nicht so windschutzscheibenmäßig auf dir aufgeplatscht. Da hat die Geschwindigkeit dann noch nicht ausgereicht so.
Ja, wobei, also so eine kleine Buschfliege tut jetzt nicht so weh, aber wenn dann mal irgendwas Größeres, so Richtung Hummel, weiß ja nicht, wie schnell so ein Insekt selber fliegt, aber wenn das mit 20 km/h dir entgegenkommt und du nochmal 20 km/h drauf hast, das und dich das an der falschen Stelle erwischt, tut schon weh. Ja, jetzt wahrscheinlich nicht so sehr wie mit dem Cabrio auf der Autobahn, aber kann schon auch passieren.
Ja, also Insekten gibt es und gab es. Die Hitze hast du angesprochen. Dann natürlich ja die riesigen Distanzen, für die Australien ja auch bekannt ist. Nicht nur im Outback, sondern auch andernorts. Wie bist du denn auf diese ja doch recht verwegene Idee gekommen, den australischen Kontinent mit einem Rad umrunden zu wollen?
Also es war auch gar nicht so meine erste Radtour, die ich gemacht habe. Ich hole mal ein klein wenig aus. Mhm. Ich habe ganz wie viele andere auch mein Abitur gemacht und dann nach dem Abi wollte ich ein Jahr Weltreise machen. Das wurden dann 3 Jahre, weil ich unterwegs gemerkt habe, Mensch, läuft ja eigentlich ganz gut und so teuer ist das Leben unterwegs gar nicht. Und da auf dieser Reise hatte ich dann schon mit dem Fahrradfahren angefangen, weil ich irgendwie mit Bus und Bahn das Gefühl hatte, Mensch, das ist nicht meine Art des Transports, irgendwie ich erlebe nichts, ich sehe nichts und alles, was zwischen A und B liegt, nehme ich nicht wahr und es ist umständlich und macht wenig Freude und so bin ich eigentlich zum Fahrrad gekommen.
Das heißt, du hast dein erstes richtiges, intensiv genutztes Fahrrad dann unterwegs auf dieser Weltreise gekauft.
Genau, also angefangen habe ich damals in Indien, ich hatte da echt überhaupt keine Ahnung von Fahrrädern und habe mir in Indien dann für umgerechnet, glaube ich, 20 Euro so ein indisches Eingangfahrrad gekauft, ohne Gangschaltung. Ja. Das sind so Fahrräder, wie wir sie vorm Weltkrieg hatten, mit Stempelbremse, also sprich auch kein Kabel, sondern eine Stange. Das Ding war wie so ein Panzer aus Stahl, hat, glaube ich, Eigengewicht von 30 Kilo gehabt. Und das wichtigste Werkzeug für das Fahrrad war ein Hammer, weil was immer kaputt gegangen ist, du hast erstmal mit dem Hammer draufgehauen und versucht, das Ding wieder zum Laufen zu bringen.
Das klingt jetzt nicht nach einer großen Finesse in Sachen Fahrradmechaniker, aber anscheinend hat es ja funktioniert.
Das funktioniert, ja. Also auch wenn man zum Beispiel so ein Flicken anbringen musste, weil es einfach dort kein Equipment gibt oder gab. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Es ist ja auch schon ein paar Jahre her. Wenn du ein Flicken geflickt hattest, und ich hatte in Indien, glaube ich, einmal am Tag einen Platten mindestens, dann musstest du praktisch so einen alten Schlauch zerschneiden und mit irgendeiner Art Kleber auf dein Loch kleben. Und das Wichtigste war dann, so 5 Minuten durchgehend zu hämmern. Ja, also ich habe dann diesen Schlauch immer über meine Luftpumpe gelegt und dann musste man 5 Minuten diese beiden Schichten irgendwie so zusammenhämmern in der Hoffnung, dass es mehr als 3 Tage hält.
Und selbst, also wir sind jetzt schon mitten bei Indien, aber ist ja auch schön, selbst diese ganzen Platten und dieses ganze Hämmern hat dir also das Radfahren nicht direkt wieder abgewöhnt.
Nein, ich hatte ja keine Ahnung von Fahrrädern und dachte, das gehört halt zum Fahrradfahren dazu, bis man dann irgendwann so in der Zeit merkt, hey, es gibt sowas wie gutes Equipment und Gangschaltungen und weiß ich nicht, sorgenlos Reifen, die nicht mehr platt werden und all diese Dinge. Ja. Aber davon hatte ich ganz am Anfang, da war ich 21 Jahre alt, noch nicht so viel Ahnung gehabt. Ja. Und das war auch noch so in der, bevor es die sozialen Medien und alles gab, das heißt, auch an heute würde man das wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr passieren, weil du so viele Infos im Internet hast, dass jeder denken würde, wie kann man so unvorbereitet so eine Reise starten. Aber rückblickend muss ich sagen, war schon alles ein bisschen naiv, aber war vielleicht auch gut so.
Und wahrscheinlich diese ganzen Pannen, also so habe ich das selbst erlebt und so wird es mir auch oft erzählt. Gerade diese Pannen führen ja oft auch wieder zu Situationen, in denen man auf Hilfe angewiesen ist, in denen man irgendwie darauf angewiesen ist, in Kontakt zu kommen, die dann auch wieder bereichern können.
Richtig, genau. Ja, also und man hat hinterher auch was zu erzählen. Ich sage auch immer, in der größten Katastrophe, das ist erstmal nur eine Katastrophe in der Sekunde, wo du sie durchlebst und am nächsten Tag, wenn du es vorausgesetzt, du überlebst, ja, und alle anderen Beteiligten auch, hast du im Normalfall schon wieder was am nächsten Tag, worüber du lachen kannst, ja. Und so sehe ich das Ganze auch. Also so ein paar Katastrophen gehören einfach dann zu einem, weiß ich nicht, Abenteuer oder zu einer größeren Reise auch dazu.
Bist du dann diesem Eingangfahrrad treu geblieben für die
Das habe ich dann in weiser Voraussicht in Indien stehen gelassen.
Okay.
Bin dann weiter nach Nepal, war dort wandern und habe mir dann in China dann für umgerechnet, glaube ich, 300 Euro ein Fahrrad gekauft mit Gangschaltung und war dann ganz überrascht, was für ein Riesenunterschied das ist, wenn man dann mit so einem Fahrrad fährt. Und mit diesem Fahrrad bin ich dann noch weitere 2 Jahre durch die Weltgeschichte getourt. Und nach 3 Jahren Weltreise, da war ich dann Mitte 20, war dann so ein bisschen die Entscheidung, was mache ich jetzt aus dem Leben? Und die erste Option wäre gewesen, halt zurückzugehen, zu studieren und was Vernünftiges zu machen. Aber irgendwie hatte ich da so viel Freude an dem Reisen und hatte auch schon früh mit 14, 15 angefangen, Filme zu machen und wollte damals Filmemacher werden und dachte mir, Mensch, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, sozusagen diese Leidenschaft Reisen und die Leidenschaft Film, Fotografie irgendwie miteinander zu verbinden und zum Beruf zu machen. Und bin dann zurück nach Deutschland und bin dann 2008, das war sozusagen mein erstes Reisefilmprojekt, alleine mit dem Fahrrad von München nach Singapur geradelt, mit einem normalen Rad, hab halt dann einen Film drüber gemacht, Vortrag drüber gemacht. Und das war so das erste Experiment, kann man sowas hauptberuflich machen? Und das hat sich dann so im Laufe der Zeit herausgestellt, hey, das geht ja sogar. Und dann war aber natürlich auch klar, du musst auch irgendwann natürlich wieder was Neues machen und eine neue Reise, um auch wieder was zu erzählen zu haben. Und irgendwie Australien war ich damals auch während dieser 3 Jahre schon, bin auch ein bisschen Fahrrad gefahren, hab's aber zeitlich nicht geschafft, einmal außen rum zu fahren. Und hab mir damals gedacht, Mensch, irgendwie eines Tages komme ich dann nochmal zurück und fahre dann wirklich außen rum. Wusste aber natürlich schon so ein bisschen, was einen da auch von den Strapazen her erwartet. Und das war 2012, diese Australienreise mit dem E-Bike. Und so 2010, 11 ging das so allmählich los, dass die E-Bikes aufgekommen sind, dass dieses Thema langsam größer wurde und ich fand das von Tag 1 irgendwie super interessant. Hab damals schon gesagt, okay, das wird sich durchsetzen, das wird die Zukunft des Fahrrads sein. Da jeder hat natürlich gesagt, so ein Quatsch, ja, wer fährt denn das und außer alte Leute. Also damals war das Image schon noch ein bisschen anders als heute. Aber ich fand es total interessant und habe gesagt, hey, das wäre doch mal was, so da könnte ich das alles miteinander verbinden und dann machen wir die erste große Testfahrt, weil es war damals schon in der Fahrradbranche, dass jeder auch über Elektromobilität und E-Bikes geredet hat, aber ernsthaft mal damit eine längere Distanz am Stück gefahren ist noch nie jemand. Und so dachte ich mir, hey, das wäre ja eigentlich auch ein ganz interessanter Aufmacher, das so ein bisschen als Experiment zu sehen. Und so kam die Idee zu sagen, hey, ich schnapp mir jetzt so ein E-Bike und fahre damit 16.000 Kilometer einmal rund um Australien und schaue, ob es danach noch funktioniert.
Und was war's an diesen E-Bikes, das dich damals direkt so interessiert hat, obwohl sie ja noch nicht etabliert waren, dass du direkt gesagt hast, das könnte was sein, was ich mit ins nächste Projekt nehme?
Also für mich auf jeden Fall, was ich damals bei meinem München-Singapur-Projekt einfach hinterher gemerkt habe, dass ich an vielen Stellen einfach vom Radfahren her so, ich hatte da auch keinen Kameramann dabei, habe also auch selber gefilmt und war einfach an vielen Tagen körperlich so dermaßen fertig, dass mir komplett jegwede Motivation gefehlt hat, die Kamera rauszuholen und irgendwas aufzuzeichnen. Und dadurch ist mir hinterher klar geworden, dass ich so viele faszinierende Momente irgendwo verpasst habe, festzuhalten. Und das war eigentlich mit einer der Hauptgründe, dass ich nicht mehr diese komplette körperliche Superbelastung oder Überlastung haben wollte und mehr noch auch Konzentration und Energie fürs Filme machen und für tolle Aufnahmen zu haben. Und so hatte ich dann eigentlich gedacht, okay, wenn so ein E-Bike dir so ein bisschen diese körperliche Überanstrengung abnimmt, gerade auf so einem Kontinent wie Australien oder auch wenn man durch Kasachstan radelt bei über 40 Grad, kein Schatten, das ist einfach unglaublich kräftezehrend. Und das war für mich erstmal so der Hauptgrund, aufs E-Bike zu gehen. Das war also mehr so für mich so ein bisschen so technische Natur, wie ich besser meine Projekte umsetzen kann. Und fand die ganze Idee eigentlich auch unglaublich spannend mit der Zuhilfenahme eines Antriebs, das Fahrradfahren für ganz viele Leute attraktiver zu machen. machen, die vorher, wie jetzt zum Beispiel ich auch beim Filmen, dann gesagt haben, oh, Radfahren ist ja doch auch mega anstrengend zuweilen. Ne? Und da habe ich einfach mir gedacht, so hey, das wäre ja schon auch was, was in der Zukunft für viele Leute interessant werden könnte. Damals war man natürlich noch nicht davon ausgegangen, dass es mal so weit kommt wie heute.
Du wirst ja heute mittlerweile in der Tat auch unter anderem als zum Beispiel der E-Bike-Abenteurer bezeichnet, also bist diesem Thema ja auch treu geblieben und hast aber gleichzeitig eben auch die Vorurteile angesprochen, die es insbesondere damals gegeben hat. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig sind jetzt vor der Vorbereitung auf dieses Gespräch diese beiden Begriffe E-Bike und Abenteurer auch noch nicht komplett für mich zusammengegangen. Das E-Bike hat ja schon nach wie vor nicht den abenteuerlichsten Ruf, oder? Also insbesondere bei jüngeren Menschen und wird vielleicht ja doch eher damit assoziiert, dass jemand zu alt oder zu faul ist, um in Anführungszeichen richtig Fahrrad zu fahren. Was entgegnest du den Skeptikern diesbezüglich?
Dass das mit dem E-Bike immer noch richtiges Fahrradfahren ist und du einfach den großen Vorteil hast, dass du bei selben Kraftaufwand, ja, sagen wir mal, du fährst mit einem normalen Fahrrad 80 Kilometer, schaffst du halt zum Beispiel dann mit dem E-Bike deine 120 Kilometer. Und es ist eben nicht so für diejenigen, die vielleicht noch nie auf so einem Ding saßen, weil sie sagen, ah, sowas brauche ich nicht oder so alt bin ich ja noch nicht, dass sie noch nicht mal auf die Idee kommen würden, es mal zu testen. Also das Ganze ist kein Moped, ja, es gibt jetzt keinen Gashebel und man setzt sich drauf und fährt von alleine, sondern es ist ein reiner Unterstützungsmotor, der sozusagen meinen Input, das ich reinstecke, nochmal zu einem gewissen Prozentsatz vervielfältigt. Und für mich ist es nach wie vor ein Fahrrad, auf dem ich mehr oder weniger genau dieselben Erlebnisse aber habe wie mit einem normalen, mit dem einzigen großen Nachteil, dass ich natürlich immer mir Gedanken unterwegs machen muss, wie ist es vielleicht mit der Stromversorgung, was jetzt in Australien natürlich vielleicht ein bisschen ein größeres Problem ist, aber wenn ich mir jetzt so das Radreisen, was die meisten ja wahrscheinlich auch machen werden, wenn man jetzt auf Radreisen in Europa geht oder Deutschland geht, dort wo Menschen leben, gibt es Steckdosen und somit ist die Stromversorgung eigentlich in diesen Ländern nie ein Problem. Australien ist dann natürlich schon ein bisschen anders und ich muss auch sagen, ich glaube, ich würde auch kein zweites Mal mehr um Australien radeln, weder mit dem normalen Rad oder mit dem E-Bike. Es war so eine once in a lifetime. Wenn du einmal weißt, was vor dir liegt, dann glaube ich, machst du nie nochmal.
Ich frage gleich, warum du zu diesem Fazit kommst, einmal und nie wieder. Aber erstmal wollen wir nochmal hören, was du dort eigentlich erlebt hast. Ja gut, die Route, die erklärt sich eigentlich von selbst. Also wahrscheinlich einmal außen rum. Aber
genau, Highway Nummer 1 folgend. Also der Highway Nummer 1 in Australien ist der so sozusagen die Ringstraße, die einmal außen rum führt und ist dann mit ein bisschen was über 14.000 Kilometern, glaube ich, die längste Nationalstraße der Welt. Und der sind wir dann gefolgt.
Wie? Also genau, erstmal, wenn du sagst, ihr, wer wart ihr? Wer hat dich auf dieser Tour begleitet?
Genau, meine damalige Freundin zum Ende der Reise, dann meine Frau, die auch immer noch meine Frau ist, und ein Kameramann. Also wir waren zu dritt unterwegs mit zwei Rädern. Das heißt, wir hatten dann auch vor Ort noch ein Fahrzeug gekauft und auf dem ersten Rad bin die gesamte Tour ich gefahren und auf dem zweiten Rad hatten wir dann immer mal wieder so Gäste eingeladen, die uns da mal stückweise begleitet haben. Meine Frau ist auch auf dem zweiten Rad, glaube ich, 5000 Kilometer mitgeradelt. Freund von mir aus England war zu dem Zeitpunkt gerade in Australien, der war auch für gut 5000 Kilometer mit dabei und hier und da hatten wir dann immer mal noch jemanden, der mal so einen Tag lang mitgefahren ist, weil wir damals einfach auch gesagt haben, okay, so haben wir ein Rad mit dabei und wer auch immer mal Interesse hat, so ein Ding auszuprobieren, der kann sich draufsetzen und mitradeln.
Wie habt ihr die Reise inhaltlich konzipiert? Also habt ihr dann komplett autark gelebt oder seid ihr in Gasthäusern untergekommen? Wie habt ihr euch sozusagen fortbewegt und wie seid ihr jeweils untergekommen?
Also Australien ist ja jetzt nicht unbedingt der kostengünstigste Kontinent, wenn man nicht gerade Multimillionär ist. Und wenn man dann auch noch, was waren wir, 7 Monate in Australien, das geht schon aufs Geld. Also das heißt, die ganze Reise war schon vom Budget her immer sehr streng. Und was halt großartig ist in Australien ist eine Campingnation. Und ich würde jetzt mal schätzen, dass wir 85-90% unserer Nächte irgendwo im Zelt übernachtet haben. Gar nicht mal so viel auf Campingplätzen, viel auch. Es gibt ganz viele legale Wildcampingplätze in Australien, auf denen man übernachten darf, gerade im Outback. Und davon haben wir sehr viel Gebrauch gemacht, sehr viel selber gekocht, weil auch Essen gehen in Australien einfach doch ins Geld geht. Und wenn man noch einfach als junger Mensch und ich glaube auch heute muss man in Australien dann schon auch gucken, dass man das Budget beisammen hält.
Mit welchen, als ihr dort aufgebrochen seid oder auch bei der Vorbereitung, mit welchen Hürden hast du gerechnet?
Also im Vorfeld jetzt gerade beim Thema E-Bike habe ich natürlich schon damit gerechnet, okay, was passiert, hält die Technik durch, geht da zwischendrin der Motor kaputt. Ich habe dann also auch im Vorfeld so eine Schulung mitgemacht, wie man so einen Motor einmal komplett aus- und wieder einbaut, falls da mal was sein sollte. Und da waren also viele Dinge, wo ich mir dachte, okay, was ist, wenn da mal was sein sollte? Und da war am Ende dann am Fahrrad überhaupt nichts und Dinge, die ich im Vorfeld überhaupt gar nicht bedacht habe, wie wir hatten natürlich dann irgend so ein 30 Jahre altes Auto gekauft und das ging natürlich dann in einer Tour ständig kaputt. Ja. Und natürlich auch immer in dem Moment, wo du es gerade gar nicht brauchst. Also nicht, wenn du gerade in der Großstadt stehst und irgendwie eh nur 500 Meter zur nächsten Werkstatt hast, sondern natürlich dann mitten im Outback, wo es einfach gar nichts gibt. Und dieses Begleitfahrzeug, das hat echt viel Kosten und auch Nerven gekostet, das immer wieder zu reparieren und zu warten, bis die Ersatzteile da sind. Und was ich überhaupt gar nicht bedacht habe, wo ich mir dann hinterher ziemlich in den Hintern gebissen habe, war die Windrichtung. Ich bin nämlich rund um Australien in die falsche Richtung geradelt. Also für alle, die vorhaben, rund um Australien zu radeln, würde ich unbedingt empfehlen, gegen den Uhrzeigersinn zu fahren. Aha. Weil gerade im australischen Norden, da sollte man eh während der Regenzeit nicht fahren. Also das heißt, im australischen Winter, Südhalbkugel heißt Winter so von Sommer dann von November bis ich glaube Februar, März ist dort oben im Norden Regenzeit. Also da, glaube ich, macht es nicht viel Sinn, Fahrrad zu fahren. Und im australischen Winter, also dann so von, weiß ich nicht, April bis in den September hinein, dort ist es dann so, dass die vorherrschende Windrichtung Ost-West ist. Also wenn man dann von der Ostküste an die Westküste radelt, dann hat man Rückenwind und wenn man andersrum radelt, dann hat man 7000 Kilometer Gegenwind. Also so viel Gegenwind hatte ich auf der Tour. Und trotz E-Bike ist es wirklich total frustrierend, 7000 Kilometer gegen den Wind zu radeln. Und mir kamen Leute mit Rückenwind auf dem Fahrrad entgegen. Ja, da war ein Typ irgendwie, der war 65 Jahre alt. Der ist mit 40 Kilo Gepäck geradelt und hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit am Tag von 35 km/h und ist am Tag so um die 250 Kilometer weit gefahren, weil der Wind einfach so dermaßen stark ist. Und er meinte, der ist am Abend so unausgelastet, dass er noch 20 Liegestützen macht. Ja. Und ich habe mit Mühe und Not mit E-Bike als junger Mann wirklich damals topfit gegen den Wind mit Mühe und Not 150 Kilometer geschafft und bin am Abend dann irgendwie zusammengekracht und ins Bett gefallen.
Also ich habe noch nie auf einem E-Bike gesessen. Wie kann ich mir denn diese elektrische Unterstützung vorstellen? Wie stark fällt die aus und wie gestaltet die sich? Weil es gibt ja nicht irgendwie jetzt einen Gashahn oder sowas.
Ne? Nee, genau, den gibt's nicht. Das heißt also, es ist mehr oder weniger ganz normal wie ein normales Fahrrad. Man setzt sich drauf und fährt los. Und man hat jetzt verschiedene Unterstützungsstufen bei den meisten Fahrrädern. Also sagen wir mal, in der niedrigsten Stufe, glaube ich, hat man so, je nach Hersteller, 30-50% Unterstützung. Das heißt, das, was du reintrittst, dann mal 0,3 oder mal 0,5. Und in der höchsten Stufe dann so 200-250% Unterstützung. Das heißt, das, was ich leiste, mal 2-2,5. Klar ist natürlich auch, je höher die Unterstützungsstufe des Motors, desto mehr Leistung bringt der Motor und desto schneller geht natürlich auch die Batterie leer. Also das heißt, in Australien zum Beispiel mit den weiten Distanzen war das schon auch immer so ein Kalkulieren und so ein Management, wie lange hält denn jetzt der Akku? Wir hatten mehrere mit dabei. Wann kommt die nächste Steckdose zum Aufladen? Und damals in Australien, wie gesagt, die Australien-Tour war 2012. Damals das höchste, was es gab. Mein Bosch-Akku hatte 300 Wattstunden. Mehr gab es damals auf dem Markt nicht. Und heute haben die Akkus schon über 650 Wattstunden. Also das heißt, alleine so diese Akkukapazität hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt von dem, was man auf mehr oder weniger selber Größe und selben Gewicht. Also so ein bisschen daran sieht man schon auch, was sich getan hat.
Und wie äußert sich das heute? Also wie lange hält so ein Akku?
Das ist natürlich auch die beliebte Frage, gerade von Leuten wie dir, die noch nie drauf saßen, kommt immer die Frage, wie lange hält der Akku? Ja. Und dann frage ich immer, wie viel Benzin verbraucht dein Auto? Das kannst du vielleicht irgendwo aufs gesamte Jahr im Durchschnitt dann angeben. Aber es hängt natürlich davon ab, fährst du jetzt in der Stadt wie ein Irrer Vollgas an jeder roten Ampel und bremst erst an der grünen Ampel losfahren und an der roten Ampel erst wieder im letzten Moment bremsen oder fährst du vernünftig oder fährst du im sechsten Gang 110 auf der Autobahn oder fährst du 240 auf der Autobahn. Auch das wird den Benzinverbrauch deines Autos beeinträchtigen. Und so ein bisschen ist es beim Fahrrad auch. Es hängt davon ab, wie viel Gewicht wird transportiert, das heißt das Gesamtgewicht Fahrrad, Fahrer plus Gepäck. In welcher Unterstützungsstufe fährt man? Wie sind die Witterungsverhältnisse? Bin ich im Flachen unterwegs oder im Bergigen? Habe ich Seitenwind, Rückenwind, Gegenwind? Und dann hält so ein Akku, also in Australien, war es mit den damals 300 Wattstunden so. Ich glaube, das Niedrigste waren 28 Kilometer und das Höchste waren 151 Kilometer. Mhm. Also da sieht man alleine schon an diesen zwei Angaben, wie unterschiedlich das Ganze ausfallen kann. Und ähnlich wie der Autohersteller, der den Benzinverbrauch angibt, wenn man dann liest, okay, Akkureichweite ist immer bis zu. Ja, also wenn du irgendwo liest, hier, dieses E-Bike hat eine Reichweite von 150 Kilometern, dann ist es bis zu. Man sollte also dann nicht denken, wenn man so ein Fahrrad sich kauft, okay, egal was kommt, ich schaffe immer 150 Kilometer mit meiner einen Akkuladung. Sondern eben davon abhängig, ja, wie fahre ich und wo bin ich unterwegs.
Ja, und was sind die Streckenverhältnisse? Und die können ja in Australien durchaus auch mal anspruchsvoll sein. Wie war es denn bei dir? Also du bist jetzt auf dem Highway Number One unterwegs gewesen, das klingt ja relativ human, das ist dann eben ein Highway, eine wunderbare Asphaltstrecke, die einmal um den Kontinent drumherum führt, aber wir wissen auch, da kann trotzdem mal die ein oder andere Herausforderung lauern. Gab es denn besondere Herausforderungen und Schwierigkeiten, die sich über den Wind hinaus dir in den Weg gestellt haben?
Also grundsätzlich ist es natürlich schon so, alleine schon in einer Dreierkonstellation ist immer schon mal eine Herausforderung, wenn man zu dritt unterwegs ist. Also den zwischenmenschlichen Aspekt hatte ich vielleicht im Vorfeld auch gar nicht so sehr auf dem Schirm, wie was für das für eine große Herausforderung werden würde, was wir, glaube ich, dann aber ganz gut gemeistert haben, alle zu dritt.
Wenn ihr geheiratet habt, dann sogar scheint es ja nicht komplett schief gegangen zu sein.
Zumindest, nee, klar, aber natürlich mit drei Leuten unterwegs zu sein oder zwischenzeitlich vier, ist vor allem, wenn man vorher immer alleine gereist ist, bedeutet das natürlich, dass man auch, dass andere Leute auch irgendwo Bedürfnisse haben, auf die man eingehen muss, nicht wahr? Und dann ist es einfach so, Australien ist keine Fahrradnation und das heißt, es gibt so gut wie keine Infrastruktur für Fahrradfahrer, vielleicht allerhöchstens mal in den Großstädten. Und auf den Highways, du hast es ja im Intro schon erwähnt, alleine diese Road Trains und also ich glaube, nach Russland war Australien für mich so mit eines der gefährlichsten Länder, in denen ich bisher Fahrrad gefahren bin. Also da gab es wirklich Überholmanöver, wo dann so ein 70-Meter-Truck mit 20 Zentimeter Abstand an dir vorbei brettert und alleine die Luftverdrängung, die der hat und den Sog, den er dann hinten raus hat, wenn er wieder an dir vorbei ist, das ist so gewaltig und teilweise angsteinflößend. Und wenn der Wind ungünstig steht und den Schall sozusagen wegträgt, dann hat man den Truck teilweise, obwohl die ja mordslaut sind, erst wahrgenommen, als er auf gleicher Höhe war. Und man sitzt so auf dem Fahrrad und guckt verträumt in die Landschaft und bumm, Bruchteil der Sekunde später Todesangst. Ja. Und so zwei, drei Überholmanöver gab es, da hat, glaube ich, nicht viel gewählt und wir könnten uns heute nicht mehr unterhalten.
Du hast ja gesagt, ihr habt gefilmt. Wenn du an deinen Film denkst, gibt es da eine Szene, die für dich besonders hervorsticht oder die vielleicht deine Lieblingsszene ist, weil sie besondere Erinnerungen weckt oder einfach was besonders Denkwürdiges oder Schönes zeigt?
Da muss ich tatsächlich jetzt gestehen, dass ich meinen eigenen Film, das Ganze ist im Serienformat mit 4,5 Stunden, schon wirklich ein paar Jahre selber nicht mehr angeschaut habe, weil es ist dann echt so, wenn du an diesen Projekten arbeitest und dann gerade auch im Schnitt dich ein halbes Jahr selber hörst und siehst, du bist dann echt froh, wenn du dich nicht mehr hören und sehen musst und das Ding irgendwann mal abgeschlossen ist. Aber es sind natürlich, also ich muss jetzt natürlich meine Hochzeit nennen, ja. Also ich glaube, sonst haut mir natürlich die Frau den Schädel ein. Das war natürlich schon ganz besonders. Also wir haben damals barfuß am Strand bei Sonnenuntergang geheiratet, also wirklich total Klischee- und Kitschmäßig und danach 3 Nächte und 3 Tage sozusagen Honeymoon-Urlaub auf einer Insel im Great Barrier Reef gemacht und das war schon wirklich so mit eines der großen Highlights. Aber generell muss ich halt sagen, also man mag jetzt meinen, vielleicht wenn man es so hört und die ganzen Strapazen hört, Australien scheint ja schrecklich zu sein, überhaupt nicht. Also ich liebe, Australien hat eine einmalige Natur, 80% der Flora und Fauna, die man in Australien findet man auf keinem anderen Kontinent der Welt. Ich liebe die Australier an sich, die einfach so tolle, lockere, gut gelaunte Menschen sind und habe wirklich sehr, sehr viele australische Freunde von meinen 1,5 Jahren in Australien. Und habe es zwischenzeitlich sogar auch mal überlegt, auszuwandern und dort zu leben, weil es mir so gut gefallen hat. Also ich muss einfach sagen, und landschaftlich, also einfach so die jeder, der Natur liebt, glaube ich, wird von Australien vom ersten Moment an begeistert sein. Und für mich war es so ein bisschen wie im Zoo unterwegs zu sein. Also es vergeht eigentlich kein Tag, wo du nicht Tiere siehst. Ja,
ja, also diese Flora und Fauna, das kann ich absolut bestätigen. Und ich finde, dass Besondere in Australien ist daran nicht nur, in Anführungszeichen, dass es natürlich ganz besondere Pflanzen und Tiere sind, die man dort zu Gesicht bekommt, sondern man bekommt sie auch wirklich ständig zu Gesicht. Also hier in Deutschland oder in Europa ist es ja wirklich was Besonderes, wenn mal irgendwie man ein Reh sieht oder dergleichen oder ein Fuchs. Da muss man wirklich früh aufstehen und ganz genau wissen, wo man sich umschaut. Und dort, wenn man dort in der Dämmerung unterwegs ist, ist ja wirklich teilweise alles voller Kängurus, Wombats, also einfach wirklich eine prall gefüllte Welt voller Tiere, voller beeindruckender Pflanzen. Dazu diese Vielfalt auch. Man denkt ja immer ans Outback, aber es gibt natürlich ja auch die Regenwälder, die einsamen Strände. Also genau wie du sagst, für Outdoor-Liebhaber einfach ein absolutes Traumland.
Ein absolutes Paradies, ja genau. Und es ist ja auch ein Riesenkontinent, ne? Also ich glaube, Ost-West-Ausdehnung über 4000 Kilometer und Nord-Süd sind es auch über 3000. Also das Ding ist so groß wie gesamt Europa von der Fläche her, mit bei gerade mal 20 Millionen Einwohner, also da ist dann auch sehr viel Platz natürlich für die Natur. Und ja, also mein Herz hat auch geblutet jetzt, als dann die ganzen Bilder mit den üblen Buschbränden aufgetaucht sind, und ja, das hat mir schon sehr, sehr leid getan für die Menschen und vor allem auch für die Tierwelt vor Ort.
Hattest du von solchen Bränden damals auch was schon mitbekommen? Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass ich bei der Vorbereitung auch auf ein paar Bilder gestoßen bin von dir, die auch Buschbrände gezeigt haben.
Ja, wobei das immer dann kontrollierte Buschbrände waren. Also okay. Es wird dann in Australien auch oft gezielt das alte abgestorbene oder niedrige Gras gezielt abgebrannt, damit eben, und das dann aber unter Kontrolle, oder wenn man weiß, der Wind ist nicht so stark, das kann sich nicht groß ausbreiten, dann werden auch teilweise gezielt Feuer gelegt, um eben diese großen Buschfeuer in der Zukunft zu überwinden. Und da kann man natürlich dann ganz schöne Fotos machen, wenn man da so einen brennenden Dornenbusch hat und da mit dem Fahrrad davor steht. Ja, das musste man natürlich dann auch ein Bild machen. Aber ansonsten haben wir jetzt nicht so die großen Riesenbuschfeuer miterlebt, wo es dann auch hätte gefährlich werden können.
Wie ging es dir denn so Tag für Tag im Alltag? Also es klingt natürlich wie ein wunderbares Abenteuer, einmal um Australien und diese landschaftliche Faszination und Vielfalt. Aber am Ende des Tages sitzt man natürlich viele, viele Stunden auf dem Sattel, und diese Vielfalt, die erschlägt einen ja auch nicht jeden Tag, sondern die Veränderung findet natürlich langsam statt. Ich hatte ja vorhin von der Nullarbor Plain in Südaustralien gesprochen. Eine wahnsinnig karge, faszinierende Landschaft, an die ich heute noch sehr, sehr gern zurückdenke. Aber ich erinnere mich auch, dass, und wie gesagt, ich war ja mit dem Auto unterwegs, dass so nach ein paar Stunden dann die Faszination auch ein bisschen erlahmt und die, ich will nicht sagen Tristesse, an deren
Doch,
Stelle
kann man,
tritt.
Kann man so sagen.
Es ist schon auch mental herausfordernd, darauf
Absolut.
Will ich hinaus.
Absolut, also ich muss sagen, körperlich war es schon trotz E-Bike auch eine Herausforderung. Ja. Aber viel größer war diese, und das war auch der Grund, warum ich vorhin mal gesagt habe, ich würde es kein zweites Mal mehr machen, diese mentale Belastung, das ist auch wirklich schwer, dass, wenn man noch nicht da war und Mitteleuropäer ist, sich diese Distanzen vorzustellen. Du fährst 300 Kilometer und dann kommt eine Tankstelle. Und danach, nach dieser Tankstelle fährst du wieder 300-400 Kilometer bis zur nächsten Tankstelle. Das heißt, du hast auf einer Strecke München-Berlin, wo du bei uns in Deutschland, weiß ich nicht, durch tausende Ortschaften kommst, 50 verschiedene Landschaftsformen, und da hast du in Australien, sieht jeder Tag gleich aus und es passiert einfach nichts. Und wenn du dann noch den Gegenwind hast und dir die ganze Zeit auf dem Fahrrad denkst, verdammte Kacke, ne? Warum bin ich denn eigentlich so rumgefahren? Das ist schon wirklich sehr, sehr zermürbend. Ich habe dann echt vor lauter Verzweiflung, einfach nur, damit du deinen Kopf irgendwie ablenkst und dich beschäftigst, habe ich dann irgendwann mal aus Verzweiflung angefangen, die Striche in der Mitte der Straße zu zählen, ja? Um zu gucken, sind es immer gleich viele auf einen Kilometer, und wenn nicht, so, was ist der Unterschied? Ja? Wie viele sind es im Idealfall und im niedrigsten Fall an weißen Strichen auf einen Kilometer, um einfach nur irgendwie sozusagen eine geistige Beschäftigung zu haben, um dann wirklich nicht durchzudrehen. Ne? Und das ist schon, verlangt einen schon ein bisschen was ab, dieser australische Kontinent, auch von seiner Größe her. Und ich schätze mal, von diesen 16.000 Kilometern waren bestimmt 10, 11, 12.000 monoton. Das ist am Anfang echt faszinierend, aber irgendwann nach 5000 Kilometer monotoner Landschaft reicht's dann auch irgendwann.
Ja, also ich kann das gut nachvollziehen mit diesem Striche zählen. Ich glaube, ich habe dann irgendwann angefangen zu trainieren, die Luft anzuhalten und so ein Quatsch, was natürlich auch nicht die allerbeste Idee ist beim Autofahren. Naja.
Solange man nicht das Bewusstsein verliert, nicht?
Ja, genau.
Aber natürlich auch unvergessen, gerade im Outback wirst du sicherlich auch bestätigen können, keinerlei Lichtverschmutzung, was wir ja als Mitteleuropäer auch nicht kennen. Das heißt, kein künstliches Licht und du schaltest deine Stirnlampe aus. Die nächste Glühbirne ist hunderte von Kilometern entfernt. Keine Wolke am Himmel und du schaust da einfach nach oben in diesen Sternenhimmel. Und da konnte ich mich wirklich, also das konnte ich stundenlang machen und es wurde nicht langweilig. Und das haben wir dann irgendwann sogar auch angefangen, als dieser Wind so stark war, weil der Wind dann nach Einbruch der Abenddämmerung aufgehört hat, dass wir dann gerade im Norden Australiens, wo es um 18, 19 Uhr dunkel wird, dass wir dann einen Großteil der Strecke immer in der Dunkelheit gefahren sind, weil dort einfach dann Windstille war. Und Dunkelheit heißt aber halt auch, es ist halt echt zappenduster, wenn nicht gerade Vollmond ist. Und das ist auch was, ich bin Großstadtmensch, man hat dann einfach gemerkt, dass man als Großstadtmensch Dunkelheit überhaupt gar nicht kennt. Weil egal zu welcher Tageszeit ich zur Tür rausgehe, ist immer alles hell. Und so wirklich eine pechschwarze Nacht mal zu haben, wo man überhaupt nichts sieht, wenn keine Glühbirne an ist, auch das war etwas, da musste man sich erstmal so ein bisschen akklimatisieren und dran gewöhnen.
Also was auf jeden Fall bei mir Erinnerung wachruft, ist das, was du über den Sternenhimmel gesagt hast. Und du hast ja vorhin auch diese legalen Wildcampingplätze, also diese Rest Areas beschrieben, die sich oft direkt am Highway befinden, oft aber auch so ein paar Minuten eine Dirt Road runter irgendwo im Wald oder im Outback und dergleichen, diese Infrastruktur, die es da gibt. Und das sind oft ja so wunderschöne Orte. Das ist ja nicht einfach nur wie bei uns so ein oller Autobahnrasthof, sondern zum Teil sind die ja traumhaft gelegen zwischen Dschungel und Strand jetzt im besten Fall irgendwo an der
Ostküste. Und dann teilweise noch mit kostenloser Grillstelle und einer Toilette.
Ja.
Also muss man echt sagen, das ist grandios. Also man kann Australien schon auch mit einem schmaleren Geldbeutel für längere Zeit bereisen, weil die Infrastruktur dort, und das machen ja auch genügend Backpacker in sehr jungen Jahren, also auch gerade wenn man noch unter 30 ist, kriegt man dieses Travel and Work Visa, soweit ich weiß, jetzt Corona-bedingt ist Australien das ganze Jahr sowieso dicht, also frühestens, glaube ich, lassen die ab nächsten Jahr erst wieder Touristen rein, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und aber für junge Menschen auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit. Plus, es ist halt schon auch ein wohlhabendes Land. Also ich war auch da mein erstes Jahr mit Arbeitsvisum drüben. Man kann da als junger Mensch schon wirklich selbst für einfache Aufgaben sehr viel Geld verdienen in kurzer Zeit. Gerade wenn man so gewohnt ist, nur ein paar Euro am Tag fürs Reisen auszugeben und man verdient plötzlich an einem Tag in Australien das, wovon man sonst eine Woche lebt, das ist dann schon eine super Sache, ja.
Wie fiel denn dann schlussendlich dein Fazit aus? Also eins deiner Ziele war ja eben diese relativ noch neue E-Bike-Technologie zu testen. Wie gut oder schlecht hat sich denn das Rad und das Material auf diesem Trip bewährt?
Überraschend gut. Also es wusste ja auch niemand, ob das funktioniert, was passieren könnte. Und das Rad habe ich heute noch. Also das fährt immer noch. Hat jetzt, weiß ich nicht, 25.000 Kilometer auf dem Buckel und ist 10 Jahre alt, aber immer noch voll funktionsfähig, ohne dass da bis heute größere Teile, außer jetzt Kette und Bremsbeläge, was man halt immer wechseln muss. Aber so alles, was jetzt die Elektronik betrifft, sind immer noch alles die Originalteile, die auch in Australien mit dabei waren. Und somit, wenn man rückblickend sagt, okay, das Ganze war eine Testfahrt, um herauszufinden, ob das schon alltagsreif ist, muss man sagen, war es damals schon. Und seitdem ist natürlich binnen jetzt knapp 10 Jahren die Entwicklung auch nochmal vorangeschritten und alles etwas leistungsstärker, vom Gewicht her geringer geworden und was da sich in diesen 10 Jahren gerade in diesem Bereich getan hat, das ist immens und man muss sich dann auch wieder bewusst machen, das ist erst der Anfang. Ja. Also von heute wieder 10 Jahre weitergedacht, was dann schon geben wird und unmöglich sein wird, kann man sich heute wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen.
Wir haben es ja schon angesprochen, es war nicht deine erste Radreise, es war auch nicht deine letzte, sondern du bist nach wie vor sehr gern und sehr viel mit dem Rad unterwegs. Was macht denn für dich den Reiz eines solchen Lebens als Unterwegsseiender, als Radreisender aus? Warum zieht dich das immer wieder so sehr an?
Also grundsätzlich muss ich sagen, also wenn man mal beim Transportmittel, warum Fahrrad, man könnte ja auch einen VW-Bus nehmen oder irgendwas anderes, ist es für mich einfach so, dass ich gemerkt habe, ich habe auf dem Fahrrad, für mich persönlich, ja, also das heißt ja nicht, dass das für jeden anderen da draußen genauso ist, sondern für mich persönlich mit dem Fahrrad einfach die beste Reisegeschwindigkeit gefunden. Ich finde beim Laufen mit dem Rucksack hinten drauf, bin ich irgendwie zu langsam und dann immer dieses Geschleppe und bin ich so ein Freund davon. Also selbst bei 10 Kilo Rucksack tut mir das dann schon das Kreuz weh und ich habe gern mein Gepäck irgendwo nicht auf dem Rücken. Und im Vergleich zum Auto bin ich aber einfach so viel langsamer und kann einfach auch Wege nehmen und fahren, wo der Autofahrer nicht hinkommt. Ich habe nicht die Karosserie um mich außenrum, kein lautes Motorengeräusch. Das heißt also auch jedes Rascheln im Gebüsch nehme ich wahr. Und ich finde einfach so diese Art des Reisens, die hat es mir einfach angetan. Also das habe ich einfach gemerkt, das ist absolut meine Art und Weise, von A nach B zu kommen. Denn der Weg ist das Ziel, nicht wahr? Und ich finde einfach auf dem Fahrrad, es gibt kein zweites Verkehrsmittel, wo man ein Reiseerlebnis so intensiv hat wie mit dem Fahrrad. Und trotzdem bin ich immer noch schnell genug, dass ich damit auch um die ganze Welt radeln kann. Also dort, wo Menschen sind, sind Straßen, sind Wege und man kann Fahrrad fahren. Ich glaube, vor kurzem habe ich gelesen, war jemand mit einem Trike oder mit so einem Quad-Fahrrad am Nordpol. Also selbst da war jetzt also schon ein Fahrradfahrer. Ja. Und das ist also das eine, die Fortbewegung. Und dann muss ich auch sagen, dass ich es, glaube ich, in keiner Lebenssituation schaffe, so sehr im Moment zu leben, wie dann, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin auf so einer Reise. Und selbst wenn ich jetzt nur irgendwo mal so eine 2-Wochen-Ausflug mache oder so eine kleine Tour, nach 2-3 Tagen merkt man einfach auch, was im Kopf passiert. Dass man ganz schnell aus diesem ganzen Alltag Stress und Trott raus ist und wirklich nur noch diesen Moment genießt, ohne zu viel sich Gedanken zu machen, was war eigentlich gestern und was habe ich morgen schon wieder alles zu tun. Und nach diesem Lebensgefühl, ja, so dieses wirklich im Moment sein, danach wird man vielleicht auch so, das werden viele andere Reisende bestimmt auch schon erzählt haben, danach wird man so ein bisschen süchtig. Und das ist dann echt der Grund, warum es mich dann spätestens nach ein paar Jahren mal wieder für zumindest ein paar Monate rauszieht aufs Rad und irgendwo mal wieder eine längere Tour zu machen.
Und wenn du von rausziehen sprichst, dann kann das natürlich ganz unterschiedliche Dinge bedeuten. Klar, Australien ist weit weg, ist groß, ist exotisch, ist vielfältig und aufregend. Dein aktuelles Projekt geht aber in eine ganz andere Richtung, widmet sich nämlich einem auch absolut aktuellen Thema, das steht für dieses Jahr ja sowieso für viele von uns an, nämlich es widmet sich dem Reisen vor der Haustüre. Wie sah denn dein Vorhaben für dein aktuelles Projekt aus? Worum geht's da?
Also aktuell ist auch schon wieder gut. Das Projekt war 2016, dass ich das gemacht habe. Ist also auch schon wieder eine Weile her. Und Hintergrund war, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, ne, also du bist jetzt mit dem Fahrrad schon durch 35 Länder geradelt. Du weiß ich nicht, habe dabei irgendwie 70.000 Kilometer oder was zurückgelegt und habe dann irgendwann festgestellt, so jetzt irgendwie, du hast ja nicht die ganze Welt, aber vielleicht doch mehr als der Durchschnittsbürger in einem Leben von der Welt sieht, angeschaut. Aber dann gibt's ein Land, von dem du irgendwie noch überhaupt nichts gesehen hast und auch gar keine Ahnung hast, wie es vor Ort aussieht, nämlich deinem eigenen Land, Deutschland. Und dann dachte ich mir, hey, irgendwie, es kann doch nicht sein, dass man die ganze Zeit durch die ganze Welt chattet und wenn man sich die Instagram-Timelines anschaut, jeder versucht, noch exotischer zu sein als der Nächste und die kuriosesten Ziele auf dieser Welt anzusteuern, aber keiner weiß, wie das übernächste Dorf aussieht, wo man überhaupt lebt. Und dann dachte ich mir, hey, also irgendwo der Erfinder des Fahrrads kommt aus Deutschland, es gibt so gute Radinfrastruktur im Land, jetzt radel doch mal durch alle 16 Bundesländer, um auch mal deinem eigenen Land eine Chance zu geben, um auch mal deine Heimat besser kennenzulernen. Und so war die Idee geboren, dann zu sagen, okay, jetzt radel ich mal, aber natürlich auch wieder mit dem E-Bike, einmal durch alle 16 Bundesländer und schau mir mal Deutschland an.
Und hast du diese Entscheidung für dieses Projekt getroffen in dem Bewusstsein, dass es ja so wie so ein Kompromiss fast schon ist, nach dem Motto, ja, ist dann zwar vielleicht nicht so aufregend, nicht so überraschend, aber zumindest weiß ich dann eben mal, wie es bei mir so aussieht? Oder hast du dir tatsächlich ein ganz ähnliches Abenteuer, um mal diesen abgegriffenen Begriff zu verwenden, versprochen und erhofft, wie bei deinen früheren Touren auch?
Ja, grundsätzlich bin ich auch kein so ein großer Freund einfach von diesem Wort Abenteuer. Das ist jeder muss halt sein Abenteuer selbst definieren. Also es kann auch schon ein Abenteuer sein, wenn du am Sonntagnachmittag durch den Wald läufst. Ja, also für mich ist so ein bisschen so, wenn man das sozusagen überhaupt mal definieren soll, das Wort Abenteuer, für mich ist es einfach der Ausbruch aus dem Alltag. Und alles, was abweicht vom Alltag, ist für mich schon ein Abenteuer, weil es etwas Neues ist. Und das kann auch was ganz Banales sein, wie ein neues Hobby anzufangen oder sowas. Kann auch ein Abenteuer sein. Ja? Also von diesem Aspekt her hatte ich keine Bedenken, dass sozusagen der Erfahrungswert irgendwie anders sein sollte. Aber ich hatte natürlich schon so große Bedenken wie Wetter. Ja, also ich bin echt kein Freund so von Temperaturen, wie wir sie jetzt gerade haben. mit Minustemperaturen. Ich kann Australien über 40 Grad ohne Schatten ganz gut abhaben, aber wenn es dann unter 10 Grad bei Dauerregen ist, dann habe ich da deutlich mehr Probleme mit. Und das war so ein bisschen auch ein Grund, warum Deutschland für mich als Reiseziel nie in Frage kam, weil ich mir dachte, Mensch, das ist ja auch im Sommer immer nur schlechtes Wetter und Dauerregen und da macht es ja eh keinen Spaß. Und am Ende hatte ich auf 4,5 Monaten Reisezeit durch Deutschland, ich glaube, 7 Regentage. Also Regentag, wo es dann wirklich von morgens bis abends ohne Unterbrechung geschüttet hat. Und davon auch noch die 5 ersten Tage der Reise. Also diese Wetterangst war dann auch überhaupt nicht der Fall. Dann dachte ich im Vorfeld, naja, aber der Deutsche, der ist ja immer so schlecht gelaunt und so miesepetrig unterwegs. Also hat er auch ein ganz schlechtes Bild vom dem Deutschen, den es ja eh nicht gibt. Und auch das Bild hat sich dann komplett gewandelt. Ich muss sagen, Deutschland ist ein unglaublich gastfreundliches Land. Es gibt so unglaublich viele tolle Menschen, die ich auf dieser Reise getroffen habe und unterwegs kennengelernt habe. Also auch in dem Punkt hat sich mein Bild gewandelt. Dann hatte ich vielleicht so ein bisschen das Bedenken, dass Deutschland doch eher, jetzt im Vergleich zu Australien, ein bisschen eintönig und langweilig ist, was Landschaft betrifft und Highlights. Auch das ist überhaupt nicht der Fall. Also auch im Vergleich zu Australien, muss ich sagen, haben wir auf weiß ich nicht, wie das Größenverhältnis jetzt ist, aber sagen wir mal 20 mal weniger Fläche wie Australien, mindestens genauso viele Highlights wie in Australien, nur die wenigsten kennen sie. Und also ich muss sagen, nach diesen 4,5 Monaten hat sich mein Bild vom eigenen Land komplett gewandelt und ich bin heute absoluter Deutschland-Fan, muss ich wirklich sagen, auch als Reiseziel.
Nicht zuletzt auch, weil der Deutsche, wieder in Anführungszeichen, dann doch etwas gastfreundlicher und offener dir begegnet ist, als du es vielleicht dir zu erhoffen gewagt hattest. Aber da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Wir hatten nämlich bei Weltwach vor ein paar Wochen so eine kleine Diskussion dazu. Wie sah es denn für dich in Sachsen aus? Denn Wanderin und Buchautorin Rebecca Salentin hatte davon erzählt, dass sie genau dort eben keine besonders guten Erfahrungen gemacht hat. Und das wurde dann auch noch von ein, zwei Stellen bestätigt. Ich suche ja jetzt immer noch nach dem Gegenbeweis. Mein Vater kommt aus Sachsen und ich kenne da so viele nette Leute. Wie ist es dir dort
ergangen? Da möchte ich auch gleich den Gegenbeweis antreten. Das war damals auch so 2016. Das war gerade das Aufkommen von Pegida. Das heißt, damals war es automatisch so, das hatten mir sogar Leute vor der Reise gesagt. Ja, also, boah, warum fährst du denn nach Sachsen? Was willst du denn bei den ganzen Nazis? Und also damals war es wirklich so praktisch 1:1. Sachsen ist gleich Pegida und nur Rechte. Und das muss ich sagen, habe ich so überhaupt nicht empfunden. Also ich habe so tolle Leute in Sachsen kennengelernt und ich muss jetzt echt mal überlegen, ob ich irgendetwas Negatives hatte. Ich bin damals, als ich in Dresden war, dort hatte ich dann auch eine Privatübernachtung und es war sogar Montag und da habe ich dann auch gesagt, hey, ich möchte mir jetzt dieses Pegida-Ding, nachdem jeder drüber redet, auch mal angucken. Und ich glaube, da habe ich dann gefilmt und da wurde ich von 1-2 Leuten angepöbelt, weil ich halt gefilmt worden bin. Und das war's dann aber auch, glaube ich, schon. Und ansonsten muss ich wirklich sagen, hatte ich dann nur positive Erfahrungen. Das Einzige, wo mal die Leute so ein bisschen schroffer waren, war für mich Mecklenburg-Vorpommern an der Küste. Also so ein bisschen so dieses nordische, raue, wie so ein bisschen wie das Wetter. Ja. So ein bisschen auch, vielleicht einfach auch dem Massentourismus geschuldet, dass dort einfach dann so ein bisschen auch im Hochsommer so eine Übersättigung herrscht und vielleicht Einheimische schon so ein bisschen gereizter reagieren. Aber das habe ich eigentlich mit Humor genommen. Und ansonsten muss ich wirklich sagen, hatte ich da. Also Sachsen jetzt negative Erlebnisse kann ich überhaupt nicht bestätigen.
War es für dich komplett selbstverständlich und offensichtlich, die Tour dann auch wieder mit einem E-Bike zu machen? Oder warum hast du dich wieder dafür entschieden?
Ja, denn, genau, weil ich natürlich...
Also 16.000 Kilometer Australien, klar, das sind ganz andere Distanzen, aber warum in Deutschland dann auch?
Wie schon erwähnt, einfach für mich als Filmemacher dieser Riesenvorteil, zu jeder Zeit des Tages genug Akkureserven sozusagen auch bei mir zu haben, um auch meinem Job nachzugehen, was ja in dem Fall dann das Dokumentieren mit der Kamera ist und nicht an den Punkt zu kommen, wo ich einfach körperlich so erschöpft bin, dass ich darauf keine Lust mehr habe. Und zum anderen war natürlich auch 4 Jahre später so ein bisschen das Interesse da, was hat sich denn jetzt getan an der Technik, wie ist das Ganze vorangegangen? Und dann war es bei Deutschland auch so, dass ich das im Vorfeld so organisiert habe, dass das Konzept der Reise durch Deutschland lautete, zeig mir deine Heimat. Und nachdem ich ja jetzt schon so ein paar Jahre da unterwegs bin, hat man ja so ein paar Anhänger gesammelt über die Jahre. Und die habe ich dann alle informiert über die sozialen Medien, Newsletter und habe gesagt, hey Leute, in einem halben Jahr starte ich die Reise durch Deutschland, fahre durch alle 16 Bundesländer, meldet euch bei mir, begleitet mich und zeigt mir eure Heimat. Weil keiner kennt sich vor Ort besser aus als die Leute, die da leben, als der Local, als die Einheimischen. Und dann dachte ich mir vor der Reise, als ich dann die Idee hatte, dann dachte ich mir, naja, hey, ganz ehrlich, wenn sich 10 Leute melden, das wäre ja schon voller Erfolg. Und am Ende waren es über 400 Zuschriften, die ich bekommen habe. Und mit gut 200 Leuten habe ich es dann auch tatsächlich geschafft, mich während der Reise zu treffen. Und die haben mich dann von einer Stunde bis zu 3 Tagen begleitet und haben mir so ihre Heimatregion vorgestellt und näher gebracht. Und an manchen Tagen war es tatsächlich so, dass ich morgens um 9 da jemanden getroffen habe, der hat mir was gezeigt, mittags um 12, 40 Kilometer weiter die nächste Person und abends um 18 Uhr nochmal jemanden. Und der große Vorteil für mich mit dem E-Bike ist dann auch, dass ich immer mit 20 km/h Geschwindigkeit rechnen kann. Also wenn ich ohne Anhalten fahre, weiß ich, ich schaffe in einer Stunde 20 Kilometer. Egal, ob da jetzt 800 Höhenmeter vor mir liegen oder ich heftigen Gegenwind habe. Und der Zeitplan war an manchen Tagen durch Deutschland so von dem, was man alles sich vorgenommen hatte, echt heftig. Und da hatte ich einfach auch wieder den großen Vorteil, dass ich diesen Zeitplan zumindest vom Fahren her sehr, sehr gut einhalten konnte und genau wusste, okay, ich habe jetzt 40 Kilometer, es ist 12, ich muss um 2 Uhr da sein. Das heißt, wenn ich jetzt 2 Stunden durchfahre, bin ich Punkt 14 Uhr da. Und das wäre mit einem normalen Fahrrad nie möglich gewesen. Und für mich ist es mittlerweile einfach auch so ein bisschen einfach, also ich liebe das Teil. Also der Fahrspaß ist einfach grandios. Und ich sage immer, wenn du einmal wahrscheinlich mit einem, weiß ich nicht, Lamborghini oder Ferrari über die Autobahn gefahren bist, wird es danach ein bisschen schwieriger, wieder in den Fiat Punto einzusteigen.
Ja, und entlang dieser Reise hast du, wie du es gerade auch erzählt hast, 200 Menschen getroffen, bist zum Teil mit ihnen gereist, hast
hab bei ihnen übernachtet, mit ihnen gegessen.
Das auch, ja. Also hast du tatsächlich dann auch so ein bisschen Stefan Ort-mäßig Couchsurfing praktiziert, auch jenseits der Plattform, aber du bist dann tatsächlich auch bei denen untergekommen.
Genau. Also viele haben dann auch gesagt, hey, klar, hier, ich habe ein Wohnzimmer, kannst du bei mir schlafen und war wirklich überwältigt. Und das meine ich ja eben, was ich vorhin gesagt habe, dass sich dadurch auch mein Bild des Deutschen komplett gewandelt hat, weil ich, und das waren 95% der Leute hatte ich vorher noch nie gesehen. Also ich wusste auch gar nicht, wer kommt da jetzt, wer steht da am nächsten Tag vor mir. Und dann wirklich, und Leute haben sich da teilweise 2 Tage ihres Jahresurlaubs genommen von der Arbeit, um mich durch ihre Region zu führen. Und von davon war ich dann schon echt wirklich überwältigt, muss ich ehrlich gestehen.
Fallen dir da, und ich weiß, solche Fragen sind immer so ein bisschen fies und oll, aber es muss einfach sein, fallen dir da 1, 2 Beispiele für ein, für solche Begegnungen, die für dich ganz besondere Highlights dargestellt haben?
Ja, es, wie du schon sagst, es ist immer so, diese schwierigste Frage ist immer, wo war es am schönsten, was war am besten, weil es so viele Erlebnisse gab. Ich weiß nicht, ich war einen Tag zum Beispiel mit dem Skispringer Jens Weißflog im Erzgebirge unterwegs. Und es hat sich halt dann auch wieder über 5 Ecken ergeben. Und ich dachte mir, ja, der nimmt sich halt 5 Minuten Zeit für so ein Interview, um so ein bisschen sein Hotel zu bewerben. Und dann ist der Typ auch am Ende mit mir einen halben Tag irgendwie 50 Kilometer durchs Erzgebirge geradelt und hat mir voller Stolz seine Heimat präsentiert, obwohl er an dem Tag sicherlich auch andere Dinge zu tun gehabt hätte. Oder, weiß ich nicht, mein ältester Mitfahrer war 75 Jahre alt und der jüngste noch nicht mal 1 Jahr alt, der 3 Tage hinten im Anhänger hinterhergezogen worden ist. Und aber wie gesagt, es ist echt schwer, jetzt eine Sache immer irgendwie herauszugreifen, weil es wäre unfair allen anderen gegenüber, die ich da nicht erwähne.
Du hast zum Beispiel Point Alpha besichtigt. Davon hat auch bei uns schon mal in der Weltwach-Plus-Episode Mina Esfandiari erzählt vor einiger Zeit. Kannst du uns kurz schildern, worum es sich dabei handelt und wie du diesen Ort erlebt hast?
Genau, also das war zum Beispiel auch eine absolut grandiose Begegnung. Ich bin in München gestartet, diese Deutschland-Tour, und bin dann sozusagen erst durch Bayern und dann die ehemaligen Ostländer, Bundesländer geradelt, dann den Norden und dann Weste, Mitte. Das heißt, mein zweites Bundesland war Thüringen und mein erster sächsischer Mitfahrer, Grüße an der Stelle an Stefan und Annika, die hatten damals vorgeschlagen, wir treffen uns direkt an der Gedenkstätte Point Alpha, weil die wohnen da in der Nähe und es wäre geschichtlich unglaublich wichtig. Ich kannte das vorher natürlich nicht, hatte keine Ahnung, was es ist. Bin dort angekommen, hab dann festgestellt, dass es super interessant ist, bin an die Kasse hin, hab gesagt, hey, ich weiß, ich habe mich nie angemeldet, aber ich sehe gerade, dass das hier echt eine geschichtlich sehr wichtig ist. Gäbe es denn jemanden, der mir für 20 Minuten oder 10 Minuten ein Interview geben könnte? Und das war an einem Samstag oder Sonntag. Und dann hat die kurz telefoniert und dann hieß es, ja, einer unserer Ehrenamtlichen, der ist in 10 Minuten da, der hat alles stehen und liegen gelassen und hat mich dann 3 Stunden durch Point Alpha geführt. Grüße an den David, danke dafür nochmal. Also da war ich auch wieder total überwältigt. Und Point Alpha, heute Museum und Gedenkstätte, während der deutschen Teilung, einer der heißesten Punkte an der innerdeutschen Grenze, im sogenannten Fulda-Gap gelegen. Auf der einen Seite stand der Warschauer Pakt, auf der anderen Seite die NATO und die haben sich da so sozusagen gegenseitig beobachtet. Und wenn der Dritte Weltkrieg ausgebrochen wäre, dann hätte es an dieser Stelle damals im sogenannten Fulda-Gap zuerst gekracht. Damals gab es von beiden Seiten auch Pläne. Und gerade für mich als Westdeutscher, ich bin 83er Jahrgang, ich habe damals von der ganzen Teilung wenig bis überhaupt nichts mitbekommen. Und dort auch wirklich mal mit Zeitzeugen zu reden, mit Leuten zu reden, die grenznah gewohnt haben, was das damals bedeutet hat, war für mich auch auf jeden Fall ein Augenöffner. Und es ist nicht weit, wer regelmäßig auf der A7 unterwegs ist, da gibt's ja immer diese braunen Highlight-Schilder, also kurz hinter der bayerischen Grenze kommt dann hier nächste Ausfahrt, Gedenkstätte Point Alpha. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der da demnächst mal dran vorbeifahrt, da mal einen Zwischenstopp zu machen und sich da mal einen halben Tag schlau zu machen, auch so über die deutsch-deutsche Geschichte.
Was hat dein Gesprächspartner David dir erzählt über seine Beziehung zu diesem Ort?
Das war auch total genial, weil er auch so viel aus seiner persönlichen Geschichte erzählt hatte. Zum Beispiel war es bei ihm so, dass seine Mutter damals verhaftet worden ist, weil sie versucht hatte zu fliehen und die wiederum von der eigenen Schwester verraten worden ist. Ja, und diese Geschichten dann zu hören und er wurde dann irgendwie, glaube ich, erstmal ins Heim gebracht, während seine Mutter im Umerziehungslager oder im Gefängnis gesessen ist. Und solche persönlichen Geschichten zu hören, das ist für so einen Wessi wie mich so komplett unvorstellbar. Der war ungefähr mein Jahrgang und sich vorzustellen, wie krass, nur weil man irgendwie 300 Kilometer weiter wohnt, so in etwa Luftlinie, was für ein anderes Leben das war und was das damals bedeutet hatte, auch wie so die gesamte Grenze aufgebaut und organisiert war, wie der ganze Staatsapparat funktioniert hatte, war wirklich faszinierend und schockierend zugleich.
Eines deiner Kapitel, du hast da über dieses Projekt auch ein Buch geschrieben, das heißt, wie heißt das Buch noch gleich? Ich hab's mir ja gar
nicht. Hashtag What a Trip.
Ja, What a Trip, sowas, genau. Ja.
Warte mal, ich hab's hier vor mir liegen. 200 Radkilometer, 200 neue Freunde, 16 Bundesländer, ein Abenteuer. Langer Titel.
Hätte ich mir mal hier vermerken sollen, aber ich habe natürlich reingeschaut und zum Beispiel bin ich auf das Kapitel gestoßen mit dem Namen Deutschlands Grand Canyon. Wo hast du den denn entdeckt?
Das war, ich glaube, das war Sachsen, ja, also wenn wir es gerade vom negativen Sachsen vorhin hatten, das Elbsandsteingebirge, also ich habe auch in meinem Vortrag zu der Reise, weil natürlich alle immer fragen, wo war es am schönsten, um dieser Frage sozusagen vorweg zu entgehen, nenne ich in meinem Vortrag meine persönlichen 5 Highlight-Stellen, also wo es für mich am schönsten war und eine davon ist das Elbsandsteingebirge in Sachsen und das ist wirklich so ein bisschen, da war ich vor dieser Reise auch noch nie, war aber eben schon, weiß ich nicht, ob du Carrigeenie National Park in Australien kennst, ja, oder yes, weil, ja. Ja, eben etwas bekannter dann in Colorado, glaube ich, hier der Grand Canyon, wo du vielleicht wahrscheinlich auch schon warst. Und jetzt die Frage, warst du schon mal im Elbsandsteingebirge in Sachsen?
Ich schon.
Ja, du schon, okay. Ja, sehr gut. Aber viele eben nicht, ja. Und das ist das Kuriose, dass viele vielleicht den Carrigeenie National Park kennen oder zumindest schon mal irgendwo am Horseshoe Bend gestanden sind. Aber keiner je auf die Idee kommt, mal zu sagen, das kann man an dem Wochenende machen. Ich fahre jetzt mal nach Sachsen. Von Dresden aus kann man mit der S-Bahn die Elbe entlang bis ins Elbsandsteingebirge fahren und dort direkt loswandern. Ja, und trotzdem so ein paar, wahrscheinlich von deinen Hörern vielleicht noch ein paar mehr, aber trotzdem ist es faszinierend, wie wenige dort jemals gewesen sind, von meinen Freunden auch. Also gerade wenn ich mir meinen Münchner Freundeskreis anschaue, ich glaube, da waren die wenigsten jemals in Ostdeutschland, ausgenommen vielleicht Berlin zum Feiern.
Und außerdem hast du auch noch entdeckt, dass, wieder ein Zitat aus deinem Buch, Venedig des Nordens, wo befindet sich das denn?
Das ist mein neuer Wohnort, da hat es mir dann so gut gefallen, dass ich da gleich hingezogen bin. Ja. Und zwar Brandenburg an der Havel. Ja, also ist so, ja, gute, ja, eine Autostunde westlich von Berlin. Also es kommt Berlin, Potsdam, dann Brandenburg an der Havel. Hier fließt die Havel durch, die also auch wirklich absolut traumhaft schöner Fluss ist, nicht kanalisiert, also ganz viele Schleifen macht und auch jede Menge Seen miteinander verbindet. Das heißt, es gibt hier bei uns eigentlich auch nie Hochwasser, weil diese ganzen Seen das Wasser auffangen. Und wir haben, Brandenburg ist das Bundesland mit den meisten Seen, noch mehr als Schleswig-Holstein, was ich vorher auch noch nicht wusste. Und die Stadt Brandenburg an der Havel, da fließt die Havel durch, die teilt sich in ganz viele Arme auf. Es gibt Kanäle und in den Stadtkanal die Haupthavel. Und ich glaube, wenn ich die Info jetzt richtig habe, es sind irgendwie über 35 oder 40 Brücken, die in unserem kleinen Ort hier sind. Und das war auch sowas, da hatte ich davor noch nie was davon gehört. Also ich wusste gar nicht, dass es diese Region gibt. Und war dann hier in der Region auf meiner Deutschlandtour, hatte ich so ein Hausfloß, also ein Haus auf dem Floß für 24 Stunden und bin dann da über die ganzen Seen geschippert mit Übernachtungen auf dem Floß. Und ich dachte mir, hey, was für eine geile Region, in einer Stunde bist du in Berlin, wenn du Großstadt brauchst. Dann habe ich als Münchner die Mietpreise gegoogelt, danach fand ich den Ort noch viel geiler. Und dann war eh schon so ein bisschen auch klar bei meiner Frau und mir, bei Marion und mir, dass wir nicht unser Leben lang in München leben wollen, sondern auch mal woanders hin. Und ich hatte diese Deutschlandtour schon auch so ein bisschen dazu benutzt, mir das Land mal anzuschauen, um mal zu gucken, wo könnte man leben. Und am Ende hat es uns jetzt hierher verschlagen und wir leben jetzt seit 2,5 Jahren hier, schön, sozusagen als Wahl-Ossis und ja, sind absolut begeistert und wollen so schnell hier auch nicht weg.
Und du musstest da noch keine harte Überzeugungsarbeit leisten bei deiner Frau?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe gesagt, okay, es wäre schon, bevor wir uns entscheiden, da hinzuziehen, schon gut, wenn du zumindest einmal durch den Ort gelaufen bist, damit du weißt, auf was du dich einlässt. Ja. Da sind wir da einmal von München schnell hingefahren, haben eine Nacht hier verbracht, sind zweimal essen gegangen und hat die Frau gesagt, gut, passt, hier ziehen wir her.
Cool. Na, inwiefern hat sich denn dein eigener Blick auf dieses Land, auf unser Land durch diese Reise verändert? Was war so dein größtes Aha-Erlebnis? Du hast ja gerade schon angedeutet, dass von vielen Orten, die du besucht und besichtigt hast, du vorher selbst noch nie was gehört hattest.
Also zum einen als Fahrradfahrer, muss ich sagen, habe ich mir echt an den Kopf gefasst und mir gedacht, Junge, jetzt bist du da 70.000 Kilometer durch die ganze Welt Fahrrad gefahren. Wie gesagt, wir hatten es ja mit lebensgefährlichen Überholmanövern in Australien und hast in deinem eigenen Land 75.000 Kilometer Radfernwege und bist nicht einen Kilometer durch Deutschland geradelt, obwohl du durch ganz Deutschland radeln musst, ohne einmal auf die Hauptstraße zu müssen. Ja? Mhm. Also das heißt, es ist so eine gute Infrastruktur hier, die ich nie ausgenutzt habe und dessen ich mir auch nie bewusst war, dass es so ist, dass es diese gute Infrastruktur gibt, bis ich es dann eben gemacht habe. Und muss auch wirklich sagen, mein Vortrag zur Deutschlandtour endet zum Beispiel mit den Worten, dass Deutschland für mich eines der schönsten, abwechslungsreichsten und kurzweiligsten Länder war, die ich bisher besucht habe. Und das meine ich auch wirklich so. Also ich habe selten ein Land bereist, was auf so kleiner Fläche so viel zu bieten hat. Also im Süden angefangen mit dem Alpenvorraum bis in den Norden, dann zwei Meere, dazwischen jede Menge Mittelgebirge. Ein Dorf in Sachsen sieht ganz anders aus als in Ostfriesland. Und diese Vielfältigkeit auf so kleinen Raum mit so viel spannenden Städten und auch so viel Geschichte. Ja, Australien, klar, es gibt die Geschichte der Aborigines, aber ansonsten gibt es da kein Gebäude, was älter als 150 Jahre ist, so ungefähr. Ja. Und bei uns, ja, weiß ich nicht, wenn ich mir anschaue, überlege, so Wartburg habe ich besucht, ja, die ganze Luthergeschichte, ja, also auch gerade Thüringen, also das ist so viel Spannendes und das hat mich als früher, als junger Mensch, da war man halt mehr an Party interessiert und sowas, nicht alles so wirklich vom Hocker gehauen, muss ich sagen, dass mich jetzt so auch so ein bisschen so die ganze Geschichte, wie sah das Leben dort vor 500 Jahren aus, wirklich mittlerweile fasziniert und ist da natürlich in diesem Land, damals Zentrum Europas, natürlich auch wahnsinnig viel zu erzählen gibt.
Hat sich damit dein Fernweh ein Stück weit erledigt oder hat sich das verändert oder gibt es für dich, wenn du so in die Zukunft blickst, trotzdem beides? Also, dass du wahrscheinlich ja fortfährst, die Heimat weiter zu erkunden, aber trotzdem auch weiter noch in die weite Welt hinaus möchtest?
Sowohl als auch. Ja, also natürlich ist dieses Reiseherz in mir, dieses Neugierde, dieses ich will die ganze Welt sehen, das ist natürlich unglaublich stark vorhanden. Gleichzeitig aber zum Beispiel jetzt auch gerade während der Pandemie, wo man ja auch überhaupt gar keine Ahnung hat, wann, wie und ob das normale Reisen wieder möglich sein wird, auch gleichzeitig dieses Wissen zu haben, sollte ich jetzt die nächsten 5 Jahre das eigene Land nicht verlassen dürfen, ist es auch kein Weltuntergang, weil es hier noch so viel zu sehen gibt, dass dieses eine Leben alleine für Deutschland schon gar nicht ausreichen wird.
Ja. Das E-Bike, um darauf nochmal zurückzukommen, nutzt du das eigentlich zu Hause bei dir auch im Alltag?
Absolut, also das ist praktisch im Dauereinsatz. Also ich schaue auch, dass ich meine Einkäufe nicht groß mit dem Auto mache, sondern einfach dann immer das Fahrrad nehme. Und ich sehe einfach auch das E-Bike schon auch als Lösungen für viele innerstädtische Probleme, die wir haben. Viele schaffen sich jetzt das Auto ab, viele Großstädter und selbst mit drei Kindern, es gibt die E-Lastenräder, also das ist das, was ich vorhin auch meinte, was die Entwicklung in diesen 10 Jahren gemacht hat. Und wenn man dann wieder 10 Jahre weiterdenkt, was dann möglich ist und wenn man es vielleicht noch ein bisschen größer sieht, bis Mitte des Jahrhunderts oder bis Ende des Jahrhunderts, sehe ich, wenn wir unsere innerstädtischen Probleme lösen wollen mit viel zu viel Individualverkehr und viel zu großen Autos darin, dass man einfach sehr bequem mit halb selbstbetriebenen Elektrofahrzeugen wie jetzt Fahrrädern oder Lastenrädern zukünftig seine Sachen macht, inklusive Großeinkauf oder Schulbus für die Kinder oder ähnliches.
Du hast gerade die Lastenfahrräder angesprochen, sozusagen als weitere Gattung neben dem Tourenrad. Ich muss auch zugeben, ich habe mir E-Bikes tendenziell auch als eher so schwere, klobige Dinger vorgestellt, habe jetzt aber auch bei der Vorbereitung gesehen, es gibt ja durchaus zum Beispiel auch Mountainbike-E-Bikes. Ne?
Also es gibt mittlerweile alles, es gibt E-Rennräder, ja. Es gibt jedes Fahrrad, was es vorher gab, mittlerweile auch mit einem E-Antrieb. Und der Markt ist, weiß ich nicht, ich habe die ganzen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube jedes Jahr so zweistellige Prozentzahlen an Wachstum und die Fahrräder aus dieser Saison, die jetzt erst geliefert werden, sind praktisch mehr oder weniger schon verkauft. Also man hat aktuell auf dem E-Bike eine Wartezeit so gefühlt wie auf dem Trabi damals. Also das zeigt einfach auch den Hype und der Hype wird nicht aufhören, gerade jetzt auch, während wir noch in der Pandemie sind. Und das ist einfach auch das Tolle am Fahrradfahren. Also ein besserer Urlaub mit Abstand und draußen an der Natur als mit dem Fahrrad oder eben dann das E-Bike gibt es eigentlich nicht.
Was steht denn für dich an, wenn du in die Zukunft blickst? Hast du schon Pläne, über die du sprechen kannst und möchtest? Geht's weiter um Deutschland oder orientierst du dich dann wieder auf eine andere Destination?
Ja, wird sicherlich auch mal wieder eine andere Destination kommen. Wie gesagt, aktuell einfach wegen dieses blöden Viruses, was keiner leiden kann und alle gerne wieder weg hätten, macht es natürlich die Planung für die Zukunft alles etwas schwieriger. Somit die Planung für dieses Jahr ist auf jeden Fall, im eigenen Land zu bleiben und dort ein bisschen rumzureisen. Hab dann mehrere Projekte, wo ich dann im Auftrag einer Region die Region bereise und dort einfach dann darüber berichte, was es da so zu sehen und zu tun gibt. Und damit bin ich auf jeden Fall den Sommer ganz gut ausgelastet und hoffe, ja, ich meine, ich bin ja auch Kulturschaffender. Also einer meiner Haupteinnahmequellen waren auch meine Live-Veranstaltungen und Vorträge, was mir natürlich zum einen finanziell fehlt, aber das ist es jetzt noch gar nicht. Mir fehlt einfach auch dieses, und das merke ich erst jetzt, wo ich ein halbes Jahr praktisch oder in dem letzten Jahr 3 Auftritte hatte, wie sehr es mir fehlt, auf der Bühne zu stehen, vor Publikum zu stehen, und dass das auch dieses Leben einen sehr hohen Suchtfaktor habe und ich mich wirklich sehr danach sehne, wieder sozusagen auch meinem Kulturschaffen nachgehen zu dürfen und dass das irgendwann hoffentlich wieder möglich sein wird, vor Publikum zu stehen, weil das, merke ich, fehlt mir schon auch sehr und dass das einfach doch auch ein großer Teil meines Lebens mittlerweile geworden ist, nach, ich glaube, mittlerweile 800 Vorträgen oder so.
Ja, ich drücke dir und uns allen auf jeden Fall die Daumen, dass das bald geschehen möge. Wo können wir denn deine Berichte aus und über Deutschland am besten nachverfolgen? Wahrscheinlich auf den üblichen Kanälen aller Instagram.
Genau, auf den ganz üblichen Kanälen und meine ganzen käuflichen Dinge, die man so, wenn man ein bisschen stinkende Eigenwerbung machen darf, wie Bücher, ja, DVDs, Video on Demand, alles über meine Homepage whatatrip.de, jeweils mit Bindestrich, und da findet man also auch alle wichtigen Informationen zu mir und meinen Projekten.
Wunderbar, wird natürlich brav verlinkt in den Shownotes und damit danke ich dir, lieber Maximilian. Vielen Dank für diese Einblicke aus Australien und Deutschland. Dankeschön.
Ich danke dir und wünsche dir auch weiterhin viel Freude beim Reisen und mit dem Podcast.
Danke, mach's gut, ciao.
Mach's besser.
Das war mein Gespräch mit Maximilian Semsch. Ich hoffe, es hat euch so gut gefallen wie mir. Ich hoffe, ihr habt etwas dazugelernt über Australien, über Deutschland, über das Reisen mit dem E-Bike. Und an dieser Stelle möchte ich in der Tat auch nochmal dem Sponsor dieser Folge danken, Bosch E-Bike Systems. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und übrigens vertraut auch Maximilian selbst auf dieses System. Das modulare und smart vernetzte Bosch-Portfolio reicht dabei von der hocheffizienten Antriebseinheit über hochqualitative Akkus bis hin zu einem intuitiv bedienbaren, smarten Board- und Fahrradcomputer. Die perfekte Abstimmung der Komponenten ist der Schlüssel zur Bosch-Performance in Komfort wie Leistungsfähigkeit. Das E-Bike ist nicht nur der ideale Begleiter für E-Bike-Abenteurer, wie Maximilian es einer ist, sondern durchaus auch für schnellere Stadtfahrten von A nach B, für Gütertransporte, Autoaktivitäten oder auch sportive Einsätze. Ich wünsche euch alles Gute und sage ciao und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Erik.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.